Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
Unter der Woche nicht genug Schlaf gekriegt, das holen viele am Wochenende erstmal nach. Aber dabei wird nicht alles auf Null zurückgesetzt, auch was unseren Stoffwechsel angeht. Das zeigt eine Untersuchung unter anderem von der National University of Singapore. Das Team wollte wissen, wie sich Schlaf auf den Glukosestoffwechsel auswirkt, also auf den Blutzucker. Dafür wurden 48 gesunde Erwachsene in verschiedene Gruppen eingeteilt. Alle schliefen am Wochenende 8 Stunden. Bei der einen Gruppe wurde eine relativ typische Arbeits- oder Schulwoche simuliert, mit 6 Stunden Schlaf unter der Woche. Die andere Gruppe bekam unter der Woche einen schwankenden Plan mit 4 bis 8 Stunden pro Nacht. Und die Kontrollgruppe durfte jede Nacht 8 Stunden schlummern. Dann wurde geschaut, was mit dem Blutzucker der Teilnehmenden passiert. Und diejenigen mit konstant zu wenig Schlaf produzierten mehr Insulin, um den Blutzucker zu stabilisieren. Die mit schwankendem Schlaf machten das nicht und hatten deutlich höheren Blutzucker. Laut den Forschenden deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass kurzer, unregelmäßiger Schlaf das Risiko erhöhen kann, an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Zu viel Langeweile schadet beim Lernen. Ein Team der Unis Potsdam und Stuttgart hat das unter Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse untersucht. Über 2 Wochen wurden fast 100 Lernende im Unterricht beobachtet und befragt. Raus kam, dass sie von langweiligen Fragen und Aufgaben mehr frustriert waren als von schwierigem Stoff. Die Forschenden schreiben, dass etwa die Hälfte der Unterrichtszeit als langweilig wahrgenommen wurde und dass das wie ein Bremsklotz auf den Lernprozess wirkt. Die Schülerinnen und Schüler zeigten dann weniger Aufmerksamkeit und Interesse und am Ende der Stunde führte das zu einem schlechteren Verständnis des Stoffs. Laut der Studie ist das zentrale Risiko im Unterricht nicht zu viel, sondern zu wenig Herausforderung und Anspruch. Musik bewegt uns Menschen buchstäblich. Manche Songs veranlassen uns dazu, eher auf und ab zu wippen, also vertikal. Andere lassen uns eher zu den Seiten wiegen, also horizontal. Ein japanischer Musikpsychologe einer Uni in Tokio sagt, dass die Bewegung im Wesentlichen von 4 Faktoren abhängt. Von der Lautstärke, der Klarheit des Takts, der Klangfarbe und wie komplex ein Rhythmus ist. Er hat mehrere Lieder extra komponieren lassen und die Bewegungen von Testpersonen dazu analysiert. Je klarer der Takt und energischer der Rhythmus waren, desto vertikaler tanzten die Menschen dazu. Wenn die Musik leiser war, atmosphärischer und weniger rhythmisch, bewegten sie sich horizontaler. Laut dem Forscher kann ein besseres Verständnis davon, wie Musik unsere Bewegungen beeinflusst, nützlich sein fürs Gesundheitswesen, für Reha-Maßnahmen und auch im Bereich Bildung. Jetzt vor Weihnachten ist wieder oft die Frage, was schenken wir anderen? Eine Studie im Journal of Marketing Research legt nahe, die zu beschenkende Person möglichst genau nach ihren Vorlieben zu befragen. Andernfalls kann eine Kaufentscheidung ins Blaue rein die schenkende Person emotional stark belasten. In der Studie wurden rund 2000 Leute in verschiedene Kaufszenarien versetzt und zu ihren Gefühlen befragt. Dabei sollten sie zum Beispiel mal entscheiden, welche Snacks sie für andere im Kino mitbringen oder welche Aktivitäten sie auf einer Reise für die andere Person mitbuchen. Je besser sie die Vorlieben der anderen Person kannten, desto wohler fühlten sie sich bei ihrer Kaufentscheidung. Deshalb raten die Forschenden dazu, vorm Beschenken nachzufragen und beim Befragtwerden auch konkret zu antworten. Denn die Antwort "Irgendwas ist egal" würde weder die Situation noch die Beziehung zwischen den beiden verbessern. Wo viele Leute zusammenkommen, lauern Gefahren für die Gesundheit, zum Beispiel auf Festivals. Ein australisches Public Health Team hat die Daten von weltweit 19 mehrtägigen Musik-, Sport- und Religionsevents ausgewertet. Rauskam, dass dort 70% aller medizinischen Vorfälle auf Infektionskrankheiten zurückgingen, allen voran auf Grippe, dann Masern und auf Platz 3 waren Meningokokkenausbrüche. Jeder 5. Fall hatte mit Lebensmitteln zu tun. Seltener als erwartet mussten Festivalbesucherinnen und Besucher wegen Drogen behandelt werden. Initiativen wie kostenlose Drogentests führten zu noch geringeren Fallzahlen. Die Forschenden raten den Veranstaltenden zu strengen Hygieneprotokollen für Unterkünfte, Lebensmittel und Sanitäranlagen. Die Teilnehmenden sollten vorher ihre Impfungen überprüfen, sich regelmäßig die Hände waschen und auf Sauberkeit beim Essen achten. Wenn Tiere krank werden, versuchen manche Arten, ihre Krankheitssymptome zu verheimlichen, um nicht vom Sozialleben der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Bei Ameisen ist das anders, hier geht die Kolonie vor. Im Fachblatt Nature Communications schreiben Forschende, dass einzelne infizierte Puppen Warnsignale an die anderen Ameisen senden. Sie versprühen einen bestimmten Geruch, wenn sie unheilbar krank sind. Auf den Geruch reagieren dann Arbeiterinnen. Sie packen den tödlich erkrankten Nachwuchs aus, beißen eine kleine Öffnung in dessen Haut und tragen Ameisensäure auf, um die Erreger abzutöten und einzudämmen. Die Puppe selbst überlebt den Desinfektionsprozess nicht. Die Forschenden sagen, dass die einzelne Ameise sich selbst opfert, weil auch sie einen Vorteil daraus zieht. Indem sie ihre Verwandten schützt, sichert sie die Gesundheit der Kolonie und die Produktion neuer Generationen, die wiederum auch ihre Gene weitertragen.
Deutschlandfunk Nova.